Ja, ihr Lieben, wir sind im dritten Teil des Judasbriefes angekommen. Ein Brief, wie wir gesehen haben, der vielleicht der missachtetste Brief des Neuen Testaments ist. Wenig wird darüber geschrieben, wenig wird darüber geredet. Und bestätigt wurde es mir letzte Woche von Schwester Emilia. Sie kam zu mir nach der Bibelstunde und hat gesagt, solange ich lebe, habe ich noch nie jemanden über den Judasbrief predigen gehört. Und ich höre sehr genau zu. Ich weiß nicht, ob es eine Warnung war oder eine Ermutigung. Aber ein Brief, der nicht oft thematisiert wird. Und heute wollen wir uns den längsten Abschnitt, den Mittelteil, einmal anschauen, nämlich Judas, die Verse 5 bis 16. Und obwohl ihr das Folgende alles wisst, will ich euch dennoch daran erinnern. Zunächst hat der Herr sein Volk aus Ägypten gerettet, dann aber doch alle vernichtet, die ihm nicht glauben wollten. Auch die Engel, die ihre Befugnis überschritten und den Platz verließen, den Gott ihnen zugewiesen hatte, hat er mit ewigen Fesseln in der Finsternis verwahrt, um sie an jenem großen Tag zu richten. Mit Sodom und Gomorra und mit ihren Nachbarstädten war es ähnlich. Ihre Bewohner lebten in maßloser sexueller Unmoral und trieben widernatürlichste Dinge. Sie sind ein warnendes Beispiel und müssen die Strafe ewigen Feuers erleiden. Und genau so schänden diese Wirrköpfe auch ihren eigenen Körper. Sie ordnen sich keiner Herrschaft unter und verspotten überirdische Mächte. Selbst der Engelfürst Michael wagte es nicht, ein abwertendes Urteil über den Teufel zu fällen, als er mit ihm über den Leichnam von Mose stritt. Er sagte nur, der Herr bestrafe dich. Aber diese Menschen machen alles schlecht, was sie nicht kennen. Wie unvernünftige Tiere folgen sie ihrem inneren Trieb und laufen so in ihr eigenes Verderben. Es wird ihnen schlimm ergehen. Sie haben denselben Weg eingeschlagen wie Kain. Wie Bileam waren sie für Geld zu allem bereit und wie Korach gehen sie zugrunde an ihrer Aufsässigkeit. Diese Leute sind Schandflecke bei euren Liebesmahlen. Sie besitzen die Frechheit, überhaupt daran teilzunehmen und mästen sich an euch. Es sind Wolken ohne Wasser, die der Wind vorbeitreibt. Bäume ohne Frucht, kahl, tot und entwurzelt. Es sind wilde Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schändlichkeiten aufschäumen, aus der Bahn geworfene Kometen. Sie werden für immer in der dunkelsten Finsternis bleiben. Schon Henoch, der Nachkomme Adams in siebter Generation, hat ihnen diese Strafe angekündigt. Passt auf, der Herr kommt mit Abertausenden, die alle zu ihm gehören, und wird Gericht halten. Er wird all die Gottlosen von ihrer Auflehnung gegen ihn überführen und sie für ihr bösartiges Treiben und ihr gottloses Reden bestrafen. Diese Menschen murren und nörgeln und folgen doch nur ihren Begierden. Es sind großspurige Angeber und schleimige Schmeichler, die nur auf den eigenen Vorteil aus sind. Ich will noch beten, bitte steht auf dazu. Herr, wir wollen heute Abend in dein Wort schauen. Und wir wollen in dein Wort schauen als deine Geschöpfe, die gefallen sind und die wir immer noch mit Sünde kämpfen, mit Dingen, die wir eigentlich hassen und ablegen wollen, mit alten Gewohnheiten, Denkmustern. Und wir beten, dass du zu uns sprichst und dass du uns durch diese so direkten und auch harten Worte trotzdem Trost und Mut gibst, den Glaubenskampf zu kämpfen, um ihn zu bestehen für dich. Und für dein Reich, rede zu uns. Amen. Judas Kampf um die Wahrheit. Das ist der Untertitel für unsere kurze Judas-Reihe, die nur aus 4 Teilen bestehen wird. Kampf um die Wahrheit, und ein Symbol haben wir, wie schon die beiden letzten Male angeführt, diesen Baum genommen, der tiefe Wurzeln hat und deswegen im Wind, im Sturm besteht. Das ist ein schönes Bild für die Situation aus dem Judasbrief. Kampf um die Wahrheit. Ihr Lieben, ich lese gerade folgendes Buch, Zielstrebig. Es ist genauso gut vom Inhalt, wie das Cover aussieht. Mittlerweile können auch die christlichen Verlage gute Cover gestalten. Zielstrebig, mit Gott ins Ziel. Und ich habe dieses Buch angefangen zu lesen und ich habe zuerst mir überlegt, ob ich es auch wieder weglegen soll, weil es schien mir übertrieben zu sein. Steve Farrell, er schreibt, das ist seine These, einer von 10 kommt durch. Von 10 Männern, die als junge Männer in den Dienst für Jesus gehen, kommt im Schnitt statistisch einer durch. Das bedeutet, einer schafft es wirklich ins Ziel, als jemand, der es nicht vermasselt hat. Als jemand, der nicht durch Geld, Macht, Sex oder irgendwelche anderen Dinge gefallen ist und von seinem Dienst zurückgetreten ist. Und mir schien es maßlos übertrieben. Ich dachte mir, das kann nicht stimmen. Und er macht hier auch keine empirischen Studien, aber er zeigt durch viele Beispiele, dass ungefähr einer von 10 durchkommt. Er sagt, nicht nur einer kommt in den Himmel, aber im Dienst, als Mann, der für Gott steht und ein moralisch heiliges Leben führt, schafft es einer von 10. 9 fallen. Und je länger ich dieses Buch gelesen habe, desto mehr wurde ich an den Judasbrief erinnert, weil genau das ja eigentlich unser Thema ist. Für Christus zu kämpfen und für die Wahrheit zu kämpfen, diesen geistlichen Kampf, und wir haben letzte Woche gesehen, auch nach Epheser 6, gibt es keinen neutralen Grund. Satan ist in diesem Moment gegenwärtig. Und er versucht in diesem Moment besonders in der Kirche Schaden anzurichten. Wir haben gesehen, dass Satan und die dunkle Macht bereits in der Welt ist. Sie gehört ihm. Satan ist der Gott dieser Welt, wie ihn das Neue Testament nennt. Aber Satan setzt alles daran, was er kann, um in der Kirche unter den Gläubigen Schaden anzurichten. Streit, Unmoral und all diese Dinge. Und deswegen kommen Menschen, wir könnten vielleicht ein bisschen pathetisch sagen, sie sind unter uns. Ja, das ist nämlich die These des Judasbriefes, sie sind unter uns. Irrlehrer sind unter uns. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass es ein Glaubenskampf ist, nicht auf Nebenschauplätzen. Als Gemeinde kämpfen wir nicht für das Kopftuch, so wichtig die Debatte sein mag, oder für diese Musikinstrumente, oder für eine Art, wie wir Gottesdienst feiern, oder für sonst noch andere Dinge, sondern wir kämpfen, ich habe vorgeschlagen, dass es 5 Punkte sind, für die Irrtumslosigkeit und Genugsamkeit der Schrift, für die Wahrheit des Dreieinen Gottes, ein Gott, der Vater, Sohn und Geist zugleich ist, für eine Schöpfung in 7 Tagen, insbesondere von Genderdebatte und all diesen Dingen heutzutage, ist es unglaublich wichtig, als absolutes Zentrum für den stellvertretenden Sühnetod Christi, für das Evangelium und für Gericht zu ewiger Verdammnis oder ewigem Leben. Das wären 5 Säulen, für die wir kämpfen müssen. Das ist keine Wahl. Wir können nicht sagen, ja, die Gemeinde lehrt was anderes oder der Bruder hat halt eine andere Sicht auf das Kreuz. Das ist Kampffeld, das ist Schlachtfeld. Da gibt es nichts zu diskutieren. Aber diesen Kampf führen wir nie um des Kampfes willen, der macht uns keinen Spaß, sondern wie Judas, wenn wir viel lieber Vers 3 ermutigen, Trost geben. Aber Judas ändert seine Absicht des Briefes in Vers 3 und sagt, eigentlich würde ich euch von unserer gemeinsamen Rettung schreiben. Aber jetzt hat was anderes Priorität, jetzt ist Kampf angesagt. Glaubenskampf. Und das Thema heute, auch noch dazu, wir hatten gesehen, dieser Kampf, der ist unter uns. Und ich habe auch letztes Mal erklärt, warum ich auch Namen nenne, nicht weil es Spaß macht, Namen zu nennen, sondern weil Einflüsse da sind, die extrem gefährlich sind. Und diese Einflüsse sind, oder diese Personen sind sehr schwer aufzudecken. Satan ist ja nicht doof. Er wird ja nicht jemanden herbringen, der sagt, die Bibel ist nicht wahr. Und dann sagen die Christen, ach wirklich? Hätten es nur jemand früher gesagt, dann legen wir sie eben weg. Sondern es wird natürlich 99% Übereinstimmung geben und 1% andere Lehre, die so raffiniert meistens gebracht wird, dass man sagt, ja natürlich ist Johannes Hartel katholisch, aber. Und dieses Aber wird dann meistens gerechtfertigt durch andere Punkte. Hillsong, Brian Houston, jemand, der erst kürzlich wegen unmoralischem Verhalten zurückgetreten sind. Ich bin mir sicher, die meisten jungen Menschen werden auf Spotify die Playlists voll haben davon. Leo Bigger vom ICF, ich werde heute noch genauer auch auf ihn eingehen. Wir stehen heute in einem Glaubenskampf. Und das Thema von heute habe ich überschrieben, wie man Wölfe in der Gemeinde identifiziert. 7 Punkte oder 7 Merkmale, wie man Wölfe in der Gemeinde identifiziert. Das in der Gemeinde ist wichtig, weil, wie ich letztes Mal gesagt habe, Judas hat es uns gezeigt, der Glaubenskampf der Gemeinde ist immer ein Kampf in der Gemeinde. Wir kämpfen niemals Kämpfe außerhalb der Gemeinde, also politische oder gesellschaftliche Kämpfe. Nirgendwo in Gottes Wort finden wir einen Aufruf, gesellschaftlich oder politisch zu kämpfen. Nirgendwo. Und Paulus und Petrus hätten alles Recht, gegen Rom zu kämpfen, weil unsere Gesellschaft hervorragend ist und auch die Politik im Vergleich zu der Gesellschaft Roms. Unser Kampf, zu dem Judas uns aufruft, ist ein Kampf in der Gemeinde gegen Irrlehrer. Und jemand wird jetzt vielleicht sagen, das klingt so pathetisch, wie man Wölfe identifiziert. Aber ihr Lieben, ich will uns nur daran erinnern, unser Herr selbst hat uns davor gewarnt. Jesus hat uns davor gewarnt. Matthäus 7, Vers 15, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie sehen aus wie sanfte Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Und diese Aussage wird mehrfach in den Briefen wiederholt. Dass in der Gemeinde Wölfe sind, also Menschen, die den Anschein machen, Teil der Gemeinde zu sein, in Wirklichkeit aber von Satan benutzt werden, um die Gemeinde zu teilen, Menschen wegzuziehen und so weiter. Und jetzt wollen wir uns einmal 7 Merkmale anschauen, 2 Vorbemerkungen noch. Und sie sind wichtig, dass ihr das auch richtig einordnen könnt, warum ich auch Namen nenne. Die erste Vorbemerkung, wir beschäftigen uns mit Irrlehren immer aus der Notwendigkeit heraus, nie aus Interesse. Kennt ihr das? Ich habe es letztes Mal nur, ich habe es nicht beim Namen genannt, ich würde es mal beim Namen nennen. Topic. Ich lese es echt gerne. Das liegt bei meinen Eltern und Schwiegereltern auf dem Kästchen, diese Zeitschrift. Und es ist spannend. Aber wer von euch wurde schon mal ermutigt von Topic? Hat es weggelesen und gesagt, jetzt bin ich wieder richtig ermutigt, um für den Glauben zu kämpfen. Oder ja, dafür vielleicht schon, aber für Christus. Es hat seinen Platz und ich sage nicht, lest kein Topic. Aber die Gefahr ist da, dass man sich wild, wie bei der Bunte jetzt im christlichen Sinn, auf irgendwelche Skandale stürzt und sich aus Interesse damit beschäftigt. Und ihr Lieben, das ist nicht unsere Aufgabe. Niemals. Aber es kann die Notwendigkeit geben. Und wenn die Notwendigkeit da ist, hat dieser Glaubenskampf höchste Priorität. Und wenn ich Namen nenne, fälle ich damit heute kein Urteil über das Seelenheil dieser Person. Das steht uns nicht zu. Keinem Menschen steht es zu, über einen anderen Menschen zu sagen, ob er gerettet ist oder nicht. Wir sehen Früchte, die zeigen können, dass diese Person nicht im Glauben ist. Und ich werde heute auch auf einige Beispiele eingehen von Männern, die konkret sagen, dass sie keine Christen mehr sind, dass sie den Glauben ablehnen. Aber wir maßen uns kein Urteil über das Seelenheil an. Jesus warnt uns ausdrücklich davor in Matthäus 7. Aber wir müssen dennoch die Dinge benennen, ohne uns über das Seelenheil zu äußern oder da Mut zu maßen. So, jetzt eine längere Einleitung und jetzt starten wir in unser Thema, wie man in der Gemeinde Wölfe identifiziert. Und der erste Punkt, den Judas uns nennt in Vers 5, ist, Wölfe glauben nicht ausdauernd. Und ich habe die Worte sehr bewusst gewählt. Ausdauernd ist hier wichtig. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass viele Wölfe, also Menschen, die keine Christen sind, die nicht zu Christus gehören, häufig mit dem Anschein des Glaubens starten und vermutlich auch denken, dass sie wirklich gerettet sind. Woher sehen wir das aus dem Text Vers 5 am Volk Israel? Hier heißt es, zunächst hat der Herr sein Volk aus Ägypten gerettet. Was war das für eine Rettung? Das war eine Rettung mit wahrscheinlich den übernatürlichsten Ereignissen der Weltgeschichte. Oder habt ihr sonst noch mal von einem Volk gehört, das vor einem Meer steht und es teilt sich? Das Fleisch vom Himmel bekommt durch Vögel, Brot vom Himmel regnet, man mit Stöcken auf Felsen schlägt und es kommt Wasser heraus. Es waren Glaubenserfahrungen, die waren unglaublich im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier zieht ein Volk mit Millionen von Menschen und sie sehen Gottes sichtbare Hand, also seine Hand war nicht sichtbar, aber sein sichtbares Handeln, und sie sehen sogar die Herrlichkeit Gottes auf dem Sinai, in der Feuersäule und in der Wolkensäule. Das heißt, es sind Menschen, die Glaubenserfahrungen machen, die wir wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Und würde man, während ein Israelit durch das geteilte Meer geht, diesen Israeliten fragen, glaubst du an Gott? Würde er den wahrscheinlich anschauen und sagen, klar, ich meine, ernsthaft? Wir laufen durch ein Meer. Würdest du einen Israeliten fragen, während er die Stimme Gottes vom Sinai hörte, mit den Geboten, glaubst du an Gott, würde jeder Israelit sagen, hör doch einfach hin, du hörst es doch selbst. Aber was sagt uns Judas? Zunächst hat der Herr sein Volk aus Ägypten gerettet, dann aber doch alle vernichtet, und jetzt kommt es, die ihm nicht glauben wollten. Die ihm nicht glauben wollten. Und das wirft für uns die Frage auf, wie kann jemand, der Gottes Wirken so sichtbar erlebt, nicht glauben? Und die Situation, auf die Judas hier anspielt, ist natürlich die Situation, als die Kundschafter zurückkommen und 10 von 12 sagen, wir schaffen es nicht. Und nur 2, die das Versprechen Gottes hochhalten, nämlich Josua und Kaleb, dass sie natürlich in das Land kommen, weil Gott es versprochen hat. Und aufgrund dieses Unglaubens verwirft Gott diese Menschen und errichtet sie. Wölfe glauben nicht ausdauernd. Und Judas will uns damit sagen, für uns in der Gemeinde, wir sind nicht das Volk Israel, aber für uns in der Gemeinde, so wie es damals im Volk Israel Menschen gab, die alles miterlebt haben, wir würden sagen, die den Gottesdienst miterlebt haben, die das Abendmahl genommen haben, die vielleicht sogar nach Matthäus 7 in Wunderwerke involviert waren, ich werde später noch darauf eingehen, sind Menschen, die nie ausdauernd geglaubt haben, die vom Glauben weggegangen sind. Ich persönlich, ich verstehe das Neue Testament so, nach 1. Petrus 1, Vers 5, bewahrt Gott durch Jesus Christus die Menschen, die Christen, die ihm nachfolgen. Sie werden bewahrt, ausdauernd zu laufen. Aber unter diese Menschen mischen sich, unter die Schafe mischen sich Wölfe, die den äußeren Anschein machen, aber in denen kein geistliches Leben ist. Lasst uns einmal in Matthäus 7, 21 bis 23 gehen. Und hier finden wir genau diese Aussage am Ende der Bergpredigt von Jesus selbst. Und ihr Lieben, das sind vielleicht die erschütterndsten Worte des gesamten Neuen Testaments. Jedes Mal, wenn ich sie lese, läuft es mir kalt den Rücken runter, was Jesus hier sagt. Matthäus 7, 21 bis 23. Nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Mit anderen Worten, nur der, der mein Kind ist, der meine Stimme hört und der ihr folgt. Wer das nicht tut, ist nicht mein Kind. An jenem Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, und ihr Lieben, ich greife hier den letzten Punkt vorweg, es sind Menschen, die wirklich denken, dass sie Jesus nachfolgen. Denn sie sagen voller Verwunderung vor dem Gericht, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, mit deinem Namen Wunder getan? Doch dann werde ich ihnen unmissverständlich erklären, ich habe euch nie gekannt. Macht euch fort, ihr habt euch gegen Gott gestellt. Erschütternd. Menschen, die nicht ausdauernd glauben. Was heißt es konkret? Ich will das in einem Beispiel machen. Und dieses Beispiel wird einige von euch wahrscheinlich getroffen haben in den letzten Jahren. Joshua Harris war ein Pastor der Covenant Life Church in Maryland. Und es ist die Gründungsgemeinde von Sovereign Grace. Sovereign Grace, souveräne Gnade, ist ein größerer Gemeindebund, ein Netzwerk in den USA. Und viele Lieder, die wir singen, sind von Pastoren oder Musikern aus dieser Gemeinde geschrieben worden. Eine wirklich biblische, gute Gemeinde. Joshua Harris war knappe 20 Jahre Pastor dieser Gemeinde. Er schrieb ein Buch, das vielleicht die älteren Semester oder etwas älter, die vielleicht 40 sind oder um den Dreh rum, Ende der 90er gelesen haben, Ungeküsst und doch kein Frosch. Es war ein Buch mit einem radikalen Aufruf, für die Reinheit in die Ehe zu gehen. Wirklich ein Bestseller, ich glaube 1,2 Millionen Mal verkauft. 2016 widerruft Harris sein eigenes Buch und sagt, dass er hier Hass geschrieben hat und er kann nicht mehr dazu stehen. 2019 gibt er seine Scheidung bekannt und kurz darauf schreibt er diese Twitter-Nachricht. Die Information, die in unserer Ankündigung, also in der oder Instagram-Nachricht, dass sie sich haben scheiden lassen, ausgelassen wurde, ist die, dass ich eine massive Veränderung in Bezug auf meinen Glauben an Jesus durchgemacht habe. Der populäre Ausdruck dafür ist Dekonstruktion. Der biblische Ausdruck ist Abfallen. Nach allen Maßstäben, die ich habe, um einen Christen zu definieren, bin ich kein Christ. Ihr könnt euch nicht vorstellen, für seine Gemeinde, die 15 bis 20 Jahre unter seiner Kanzel saßen, was das für ein Schock war. Aber auch überall in der christlichen Welt. Menschen, die er geprägt hat. Menschen, die ihm zugehört haben. Menschen, die ihre Beziehungs- und Verlobungszeit aufgrund seiner Bücher gestaltet haben. Und dieser Mann sagt, ich bin kein Christ. Einer seiner engen Freunde, der ein bekannter Pastor in den USA ist, schrieb danach einen Blog, um Stellung zu nehmen und sagte, er versteht die Welt nicht. Wir haben gebetet zusammen auf Knie nebeneinander, um Dinge gerungen. Und er ist nicht mehr im Glauben. Nach allen Maßstäben des Neuen Testaments gibt es zwei Punkte oder zwei Wege, wie es mit Harris weitergehen wird. Nach wie vor, 3 Jahre später, geht er einen völlig unbiblischen Weg in seinem Leben. Wirklich, auch von seinem Lebensstil, das hat nichts mehr mit der Bibel zu tun. Entweder wird er Buße tun und zurückkehren, oder er war immer schon ein Wolf im Schafspelz, der in der Gemeinde stand, dem man über Jahre zugehört hat, wo Menschen immer wieder, sie sagten es im Nachhinein, ihre Zweifel hatten und Bedenken, und dann passierte so etwas. Zweitens, nach Wölfe glauben nicht ausdauernd, Wölfe rebellieren. Judas gibt uns ein zweites Beispiel im Vers 6. Und dieses Beispiel führen wir uns häufig nicht vor Augen, das sind eher so Kindergeschichten, die wir erzählen, aber die Tiefe, das Ausmaß dieses Ereignisses müssen wir uns vor Augen führen. Er redet hier nämlich über die geistliche Welt und über die Engel. Vers 6, auch die Engel, die ihre Befugnis überschritten und den Platz verließen, den Gott ihnen zugewiesen hatte, hat er mit ewigen Fesseln in der Finsternis verwahrt, um sie an jenem großen Tag zu richten. Judas geht hier auf die Engel ein, wir lesen davon auch in 2. Petrus 2, Vers 4 noch etwas ausführlicher, die noch vor Schaffung der Welt gegen Gott rebellierten. Und was sagt er ganz konkret über diese Engel? Er sagt, diese Engel haben ihre Befugnis überschritten oder, wortwörtlich, wie es die Elberfelder übersetzt, ihre eigene Behausung verlassen und ihren ersten Zustand nicht bewahrt. Das heißt, diese Engel haben die Grenzen, den Platz, den Gott ihnen gegeben hat, überschritten, wollten ausbrechen und haben damit gegen Gott rebelliert. Und deshalb, so warnt uns Judas, hat Gott sie gerichtet. Er hat sie gerichtet, nämlich in der Vergangenheit, er hat sie mit ewigen Fesseln in der Finsternis verwahrt, um sie an dem großen Tag, dem jüngsten Gericht vor dem großen weißen Thron zu richten. Und das sind die Dämonen, von denen die Bibel an anderer Stelle spricht. Und damit warnt Judas nicht die Ungläubigen, sondern die Gemeinde. Und er sagt, die Wölfe, liebe Zuhörer damals, die unter euch sind, sie sind wie diese Engel. Sie rebellieren, sie brechen aus, sie akzeptieren nicht den Rahmen, den Gott ihnen gegeben hat, die Stellung, die Gott ihnen gegeben hat. Sie sind stolz und erheben sich. Ich will es auch durch ein Beispiel klar machen, inwiefern es uns heute betrifft, weil es scheint so völlig aus unserer geistlichen Realität, aus unserem Leben zu sein. Aber ist es wirklich? Vielleicht kennt ihr den Mann links, Mark Driscoll. Als ich in Schweden war, 2012, 2013, wurde über keinen Mann in der evangelikalen Welt mehr gesprochen wie über ihn. Es war der Höhepunkt seiner Wirkungszeit. Hier, Mark Driscoll, Pastor der Mars Hill Church in Seattle, eine völlig, wahrscheinlich die ungeistlichste Gegend der USA im Nordwesten. Sehr, sehr wenige Gemeinden. Mark Driscoll sagte immer, in unserer Stadt gibt es mehr Hunde wie Christen. Also wirklich sehr schwieriges Pflaster. Und wie die Pilze schossen die Gemeinden in Seattle hier von der Mars Hill Church hoch. Wirklich, es war unglaublich. Innerhalb von 10, 15 Jahren gab es, ich glaube, insgesamt am Ende 10 oder 12 Campusse, also verschiedene Kirchenstandorte mit über 10.000 Besuchern jeden Sonntag. Und er hatte einen unglaublichen Einfluss. Fast alle einflussreichen Evangelikalen gingen gemeinsame Sache mit Mark Driscoll. Es gab einen einzigen einflussreichen, von dem ich weiß, der immer gewarnt hat, und es war John MacArthur. Von anderen habe ich es persönlich nie gehört. John Piper, viele anderen sprachen auf Konferenzen mit ihm zusammen. Und ich sah 2015 oder 14 oder 13, ich weiß es nicht mehr genau, dieses Gespräch. Das ist aus einem Video ausgeschnitten, wo diese drei Männer zusammensitzen. Ganz links Mark Driscoll, in der Mitte Mark Dever, Pastor aus Washington, und ganz rechts James MacDonald, auch ein Pastor von einer Mega-Church, einer Mega-Kirche aus Chicago. Und ich weiß damals als junger Gläubiger, ich meine es war 2013 oder 14, wie ich ein mulmiges Gefühl im Bauch bekam, weil das Thema dieser 10-minütigen Diskussion war, sollte eine Kirche in einer Stadt an verschiedene Standorte gehen und die Predigt wird von dem Star-Prediger hier oder hier an die anderen Standorte übertragen. Und Mark Dever in der Mitte, er war da und er sagte, Brüder, ich verstehe den Punkt nicht so ganz, es geht doch nicht um euch, es geht doch um das Evangelium, habt ihr keine Pastoren, die auch predigen können? Also warum müsst ihr auf einer Leinwand erscheinen? Und in diesen 10 Minuten haben Mark Driscoll und James MacDonald ihn niedergeredet. Wirklich. Irgendwann saß Mark Dever so da und hat nichts mehr gesagt. Der war einfach still. Und es war wahrscheinlich weise und gut. Lieben, wisst ihr, was wenige Jahre später war? Wenige Jahre danach wird Mark Driscoll aus seiner Gemeinde geschmissen, gefeuert. Die gesamte Mars Hill Church existiert nicht mehr. Machtmissbrauch, Geldmissbrauch. Also wirklich, es gibt eine ich glaube, 20-stündige Podcast-Reihe, die nur das Ganze aufzuarbeiten versucht. Unfassbar, tausende Menschen, die wirklich Schlimmes miterlebt haben geistlich. 2019, wenige Jahre später, James MacDonald wird von seiner eigenen Gemeinde, der Harvest Bible Church, gefeuert. Genau das Gleiche. Wenn man sich das damals schon angeschaut hat, hat man gemerkt, irgendwas stimmt da nicht mit diesen Männern. Diese Radikalität, diese Ich-Sucht, der Hochmut, dieser Geist der Rebellion, das war seltsam. Wenige Jahre später offenbarte sich das Herz. Wölfe rebellieren. Und wir können nichts anderes sagen im Nachhinein, als zu sagen, Mark Driscoll war ein Wolf, der die Bibel hervorragend auslegen konnte. Aber in dessen Leben Gottes Geist nicht zu wirken schien. An den Früchten. Wölfe rebellieren, in Klammer, früher oder später. Das ist unser zweites Merkmal, um Wölfe zu identifizieren. Drittens, am dritten Beispiel von Judas, Wölfe leben in sexueller Unmoral. Auch hier müssten wir in Klammer setzen, früher oder später. Das Beispiel, das er aufgreift, ist das berühmte Beispiel von Sodom und Gomorra, Vers 7. Mit Sodom und Gomorra und mit ihren Nachbarstädten war es ähnlich. Ihre Bewohner lebten in maßloser sexueller Unmoral und trieben widernatürlichste Dinge. Sie sind ein warnendes Beispiel und müssen die Strafe ewigen Feuers erleiden. Und jetzt achtet drauf, 8a, genauso schänden diese Wirrköpfe auch ihre eigenen Körper Oder die Elberfeld übersetzt, doch ebenso beflecken diese Träumer das Fleisch. Ihr müsst euch jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Judas sagt, in eurer Gemeinde, also nicht Böbingen, sondern die Urgemeinde, in eurer Gemeinde sind Menschen, deren Herz die gleiche Lust hat wie die von den Männern aus Sodom und Gomorra. Das ist etwas, was selbst die Welt heute noch als abartig betiteln würde. Eine homosexuelle Vergewaltigung, wie wir sie in Sodom und Gomorra sehen, in der Situation von Lot. Und Judas sagt, diese Leute sind unter euch, die in sexueller Unmoral leben, die die widernatürlichsten Dinge treiben. Und das ist ein Merkmal, um das zu erkennen. Das ist eine der Früchte, der bösen Früchte, die aus einem Herzen kommt, das von Satan regiert wird, aber nicht von Christus. Auch das will ich klar machen. Und ich bringe diese Beispiele, ihr Lieben, um uns bewusst zu machen, das ist unsere Situation. Das ist nicht vor 2000 Jahren nur so gewesen, sondern heute. In meiner Zeit, als ich jung im Glauben war, mit dem Studium begann an der PH, kam ich in wirklich starke Glaubenszweifel. Und ein halbes Jahr, das war für mich persönlich das härteste Jahr meines Lebens, hatte ich stark mit Depressionen zu kämpfen und die Frage, ob die Bibel wahr ist, obwohl ich wiedergeboren war, wirklich, ich habe mir gefühlt jede Debatte auf YouTube angeschaut, die es zu diesem Thema gab und wirklich war in einer ganz schwierigen Situation. Und ein Mann, den ich hörte, hat in einer ganz besonderen Weise meinen Blick auf die Bibel gelenkt und das war Ravi Zacharias. Ihr Lieben, als ich vor 2 Jahren nach seinem Tod auf Christianity Today ging und diesen Artikel las, mir hat es fast das Herz zerrissen, weil das eine Art geistlicher Vater war, dem ich wirklich so viel zu verdanken hatte in einer Zeit von großen Zweifeln und Attacken von Satan. Ravi Zacharias hid hundreds of pictures of women abused during massages and a rape allegation. Ravi Zacharias hat hunderte von Bildern von Frauen, Nacktbilder gehabt. Frauen während Massagen abused, vergewaltigt oder missbraucht und Vergewaltigungsvorwürfe. Und nach seinem Tod kam Folgendes heraus. In diesem Artikel von Christianity Today steht, eine Frau erzählte den Ermittlern, dass er, nachdem er dafür gesorgt hatte, dass das Missionswerk, also seine Ministry, sie, die Frau, finanziell unterstützte, Sex von ihr verlangte. Sie nannte es Vergewaltigung. Sie sagte, Zacharias zwang sie, mit ihm zu beten, um Gott für die Gelegenheit zu danken, die sie beide erhielten, und nannte sie wie andere Opfer auch seine Belohnung dafür, dass er ein Leben im Dienste Gottes führte. So der Bericht. Zacharias warnte die Frau, eine Glaubensgenossin, wenn sie sich jemals gegen ihn aussprechen würde, wäre sie für Millionen von Seelen verantwortlich, die verloren gingen, wenn sein Ruf geschädigt würde. Seine gesamte Ministry, ihr Lieben, das war das größte apologetische Glaubenswerk der Welt, also Verteidigung des Glaubens, die an Universitäten und überall Dutzende von Missionaren und Apologeten beschäftigten und Evangelisten, brach komplett ein. Das Vertrauen war völlig verloren. Und die Dinge, die ans Licht kamen, die will man hier gar nicht erwähnen. Ich habe zu Beginn gesagt, wir richten nicht über die Seelen der Menschen. Das ist Gottes Urteil, das sind nicht wir. Aber die Früchte sprechen ihre Sprache. Hunderte, Tausende von Gemeinden, die diesen Mann als Sprecher da hatten. Könnt ihr euch vorstellen, wie betrogen man sich fühlt? Ein Jahr vor seinem Tod hat er einen leidenschaftlichen Appell an, ich glaube, es war ein Männerkongress, für Integrität, dass man wirklich das lebt, was man predigt. Könnt ihr euch die jungen Männer vorstellen, die das hörten und dann das hörten? Wölfe. Die Gefahr ist wirklich da. Also ich will damit mit diesen Beispielen zeigen, nicht auf die Menschen zeigen, sagen, die sind schlecht und wir sind gut. Genau umgekehrt. Dass wir die Warnung von Judas ernst nehmen. Und verstehen, Satan hat das größte Interesse in der Gemeinde, wo der Herrschaftsbereich Christi ist, Leute hineinlaufen zu lassen, wir könnten sie auch Spione nennen oder ist egal wie wir sie betiteln, die hineinkommen und egal wie, sei es durch sexuelle Unmoral, sei es durch einen Geist der Rebellion, sei es durch welche Dinge auch immer, die Gemeinde zu trennen, Menschen wegzureißen von der Wahrheit. Und deswegen Kampf für die Wahrheit. Viertens, Wölfe sind spirituell größenwahnsinnig. Und ich will erklären, warum ich das so genannt habe. Wölfe sind spirituell größenwahnsinnig. Kleine Randbemerkung, ich sage nicht, jeder dieser Personen hat alle sieben Merkmale in sich. Es sind einfach Identifikationsmerkmale, die Judas uns gibt. 8b bis 10. Genauso schänden diese Wirrköpfe oder Träumer auch ihren eigenen Körper. Sie ordnen sich keiner Herrschaft unter und verspotten überirdische Mächte. Sie verspotten überirdische Mächte oder wie die Elberfelder übersetzt, und lästern Herrlichkeiten. Selbst der Engelfürst Michael wagte es nicht, ein abwertendes Urteil über den Teufel zu fällen, als er mit ihm über den Leichnam von Mose stritt. Er sagte, nur der Herr bestrafe dich. Aber diese Menschen machen alles schlecht, was sie nicht kennen. Wie unvernünftige Tiere folgen sie ihrem inneren Trieb und laufen so in ihr eigenes Verderben. Judas nennt diese Irrlehrer Wirrköpfe oder wörtlich Träumer. Also Menschen, die sich nicht an die Wahrheit von Gottes Wort halten, sondern in unkontrollierte Träumereien und Visionen ausbrechen und diese Träumereien und Visionen, dieses Wirrwarr, als Wahrheit nehmen und den Menschen bringen. Und ich habe wirklich nachgedacht, wie ich es nenne, und ich dachte mir, vielleicht am passendsten wäre spiritueller Größenwahnsinn. Ich habe es bewusst nicht geistlichen Größenwahnsinn genannt, weil es ist nicht geistlich. Es ist spirituell, es ist irgendwas mit Geisteswesen und Herrlichkeiten. Es ist sehr schwer, das hier wörtlich zu übersetzen, wie das im Griechischen steht. Aber im Kern geht es darum, dass eine Lehre, die nicht aus der Wahrheit von Gottes Wort kommt, hochgebauscht wird in ein Wirrwarr von Wirrköpfen und Träumern und das als Wahrheit weitergegeben wird. Und diese Menschen, sie unterordnen sich keiner Herrschaft. Das heißt, Christus, die Herrschaft Jesu, spielt für sie keine Rolle. Sie selbst sind in ihrem größten Wahn, nämlich die Herren. Überirdische Mächte. Und ich glaube wirklich, dass hier mit diesen überirdischen Mächten sowohl das Göttliche wie auch das Satanische gemeint ist. Sie stellen sich drüber. Und ich will euch einmal zeigen, wie das aussehen kann. Wenn wir uns kurz noch das Beispiel von Michael hier angeschaut haben. Er bringt als Bestätigung dafür, für seine Aussage in Vers 9, den Erzengel Michael. Und wir kennen den Erzengel Michael aus welchen Situationen? Habt ihr irgendwo in der Bibel eine Referenz zu dem Erzengel Michael im Kopf? Das ist Gabriel, nicht Michael? Daniel, genau, Daniel 10, aus Zeitgründen würde ich es nicht ganz lesen, Daniel 10 ab Vers 13, hier taucht Michael als ein starker Engelsfürst auf, wir könnten auch Erzengel sagen, der im Kampf gegen den Perserfürsten steht, also gegen den Oberdämon über dem Perserreich. Und Daniel sieht diesen Kampf in einer Vision und Michael tritt hier auf. In der Offenbarung 12, Vers 7 besiegt der Erzengel Michael den Teufel. Wir haben das vor einigen Monaten in der Bibelstunde uns angeschaut. Also der Erzengel Michael ist ein mächtiger Engel, vielleicht der mächtigste Engel, der Engel Gottes. Und jetzt zitiert Judas aus der Andachtsliteratur der Juden. Ganz wichtig, die Geschichte, von der er hier erzählt, ich hatte es eingangs bereits erwähnt vor zwei Wochen, finden wir nirgendwo im Alten Testament. Sie wird euch unbekannt vorkommen, weil wir denken, ich weiß gar nicht, was mit dem Leichnam von Mose war. Aber in der Andachtsliteratur der Juden, in der sogenannten Himmelfahrt Moses, eine Art Auslegung über die Himmelfahrt Moses, tritt Michael auf, der es nicht wagt, den Teufel lächerlich zu machen, sondern nur was sagt? Der Herr bestrafe dich. Für manche ist es hier ein großer Stolperstein, weil sie damit den Kanon der Schrift in Zweifel ziehen. ich verstehe gar nicht, warum hier so viel Aufhebens gemacht wird. Das ist so, wie wenn bei uns ein Prediger sagen würde, wenn er auslegt und sagt, hat nicht Spurgeon längst gesagt, dass, oder erinnert ihr euch noch an die Aussage Luthers, das wären für uns die Begriffe, wie für den Juden hier eben dieses Andachtsbuch, diese Andachtsliteratur der Himmelfahrt Moses. Und er bekräftigt schlicht seinen Punkt mit einer außerbiblischen Quelle. Und er zweifelt damit nicht den Kanon der Schrift an keiner Stelle. Menschen, die spirituell größenwahnsinnig sind. Ich will es mal an zwei Beispielen deutlich machen. Ich bin mir sicher, Jüngere kennen Stephen Furtick. Würde man christliche Prediger an ihren Motivationsredekünsten irgendwie ausmachen, dann wäre Stephen Furtick definitiv der allererste, also rhetorisch, wie er da vorne steht, absolut genial. Also wirklich, der könnte da mit jedem Guru der Welt mithalten, die Stadien füllen. Aber wenn man mal in seine Lehre hineinschaut, kommt man an Punkte, wo man sich denkt, what? Was redet er da? Rhetorisch gewieft, wie auch immer, aber was sagt er, was spricht er? Stephen Furtick hat bei den Southern Baptists, von denen ich letztes Mal auch schon gesprochen habe, am Seminary studiert. Er kommt aus bibeltreuen evangelikalen Kreisen und hat innerhalb von 15 Jahren eine riesige Gemeinde aufgebaut. Und er ist einer der Anhänger, die man im Englischen die Little Gods nennt. An einigen Stellen in der Bibel, zum Beispiel im Schöpfungsbericht, heißt es ja, dass wir geschaffen sind im Ebenbild Gottes. Und Lehrer wie Joyce Meyer und Kenneth Copeland und viele, die auch dem Wohlstandsevangelium nahestehen, nehmen diese Stellen und sagen, wenn eine Katze ein Kind bekommt, dann ist das Kind eine, also die ganze Gemeinde, Katze. Wenn ein Hund ein Welpe bekommt, dann ist der Welpe, und dann sagt die ganze Gemeinde, ein Hund. Wenn Gott ein Kind erschafft im Ebenbild, dann ist dieses Geschöpf ein, oder sagt die ganze Gemeinde, Gott. Ja? Und was sie lehren ist, wir als Ebenbilder Gottes sind kleine Little Gods im Englischen, wir würden sagen kleine Götter. Und schaut mal, was Stephen Furtick sagt. Als Gott zu Mose sagte, ich bin, die Situation am brennenden Busch, also Jahwe, ihr wisst, dass mein Name Ich Bin ist, wollte er ihn zur Einsicht bringen, du bist ich, wie ich bin. Denkt mal darüber nach. Er sagt, als Gott seinen Namen offenbart hat, wollte er dem Menschen sagen, du Mensch bist wie ich bin. Du bist ein kleiner Gott. Wirklich? Das ist geistlicher Größenwahn. Wo in der Bibel finden wir so ein Geschwätz über das Verhältnis von Gott und Mensch? Ich habe heute mit meiner Tochter Römer 3, Vers 23 auswendig gelernt. Kleine Götter? Verdorben bis ins Innerste, aber kein Gott. Wiederhergestellt in Christus, aber kein Gott. Gott ist Gott und ich bin ein kleiner Mensch, geschaffen von ihm. Spiritueller Größenwahnsinn. Leo Bigger vom ICF. Ich habe nur ein Zitat rausgenommen. Und nochmal Leute, ich habe wirklich kein Interesse an Pastorenbashing irgendwie. Wer ist besser und wer ist schlechter? Aber wenn man mal die Bücher liest und die Predigten hört, am Anfang hat man ein mulmiges Gefühl, wo man merkt, allein die Sprache, das Auftreten ist so fern vom Neuen Testament, was ich hier kenne. Aber dann schaut man genau hin und dann kommt man zum Beispiel zu solchen Aussagen wie hier aus einem seiner Bücher. Gott kickte mich aus dem Nest. Ich kannte niemanden, ich hatte noch nie etwas geleitet. Und ich war der neue Worship-Leiter, ich musste fliegen lernen. Ich fragte Gott, wie leitet man eigentlich Worship? Er antwortete etwa so, keine Ahnung, die Engel wüssten da besser Bescheid. Ich fing einfach mal an. Und wenn ich heute unserer Worship-Crew zuhöre, bin ich schon ein wenig stolz. Wer hat dazu das Fundament gelegt? Und ich bin mir gar nicht so sicher nach dem Satz, ob ich jetzt sagen soll, Leo Bigger oder Gott, ich weiß es auch nicht so genau. Merkt ihr die Sprache, wie hier über Gott gesprochen wird? Merkt ihr den Geist, der dahinter steckt? Könnt ihr in irgendeinen Vers nennen, wo ein Gläubiger im Herrn es nur gewagt hat, in so einer lästerlichen Weise über Gott zu sprechen, keine Ahnung. Die Engel wüssten da besser Bescheid. Es ist nur ein Auszug, ein Beispiel. Ich will nicht vertieft darauf eingehen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, vertieft in seine Bücher zu gehen. Aber derzeit ist Leo Bigger wahrscheinlich die einflussreichste christliche Stimme im deutschsprachigen Raum. Und überall entstehen ICF-Gemeinden. Und nochmal, ich will es betonen, wir reden nicht über das Seelenheil, das wird Gott tun. Aber wenn wir diese Dinge sehen, die gegen Gottes Wort gehen, müssen wir. Wir können nicht, wir müssen dagegen stehen. Und auch als Pastoren haben wir die Verantwortung, vor allem die junge Generation zu warnen und zu sagen, prüft das, was ihr hört. Sechstens, Wölfe stellen das Ich über Gott. Vers 11, es wird ihnen schlimm ergehen. Sie, also diese Wölfe, diese Menschen, haben denselben Weg eingeschlagen wie Kain. Wie Biliam waren sie für Geld zu allem bereit und wie Korach gehen sie zugrunde an ihrer Aufsässigkeit. Drei Beispiele und Judas bekräftigt das, indem er ruft, wehe ihnen, wehe ihnen. Und es tut Judas leid, er freut sich gerade nicht, hier viele Menschen verdammen zu können. Das schmerzt ihn. Aber er sagt, wehe ihnen, sie sind wie drei Personen, wie Kain. Ihr Lieben, was war Kains größtes Problem? Sein Ich. Es war die Eifersucht. Dass Gott das Opfer seines Bruders annimmt, aber nicht seins. Und obwohl Gott mit Kain spricht, ihn nochmal zurückrufen will, erschlägt er seinen Bruder. Eifersucht. Diese Menschen, sie stellen ihr Ich über Gott. Und das ist ein Merkmal, um sie zu identifizieren. Es ist ihre Eifersucht auf andere Christen oder auf was auch immer. Sie sind wie Kain, die in Rage geraten, wenn sie merken, dass ihre Ehre, ihr Ruhm, ihr Ich leidet, ihr Licht unter den Scheffel gestellt wird. Oder wie Biliam. Was war Biliams größtes Problem? Geldsucht, Gewinnsucht. Er hätte alles getan, sagt uns Judas hier, für Geld. Für Geld ist er bereit, alles zu tun. Selbst das Volk, von dem er weiß, dass es dem lebendigen Gott gehört, dieses Volk würde er sogar verfluchen für Geld. Und dass das ein reales Problem in der Gemeinde ist, zeigt uns in Apostelgeschichte 8 das Beispiel von Simon dem Zauberer. Da tauften die ersten Gläubigen einen gewissen Simon, der sich kurze Zeit später als ein Mann entpuppt, der einfach nur Geld liebt, aber Christus nicht nachfolgt. Oder wie Korach, jemand, der sich gegen Mose aufgelehnt hat, Geltungssucht. Also, wir können zusammenfassen, ein fünftes Merkmal, Wölfe stellen das Ich über Gott, also ihre persönlichen Ziele und Wünsche stehen über der Ehre Gottes in ihrem Leben. Wenn wir das sehen, müssen alle Alarmglocken klingeln. Und ich rede jetzt nicht über andere, sondern ich rede über uns. Das sind Warnungen, die Judas ausspricht und sagt, das sind Merkmale eines Menschen, der von einem bösen Geist regiert wird. Ich rede jetzt hier nicht von Besessenheit, sondern von dem Einfluss Satans, von den Attacken Satans in unserem Leben. Und er bringt diese eindrücklichen Beispiele von Kain, Biliam und Korach. Wölfe stellen das Ich über Gott. Und wir sehen in unserer Zeit einen ganz, ganz starken Hang in der evangelikalen Bewegung, die das Ich enorm hochschraubt. In den USA hat das schon viel, viel früher begonnen, durch die ganze Bewegung. Das ist eigentlich eine zutiefst weltlich, fast okkulte Beeinflussung des positiven Denkens. Also dass durch die Kraft des positiven Denkens du dir Ziele setzen kannst und Großes erreichen kannst. Robert Schuller war ein ganz bekannter Pastor in den USA, der das in den 70er und 80ern vorangetrieben hat. Und wir sehen in vielen Gemeinden, gerade auch, ich will es wirklich beim Namen nennen, auch beim ICF, ein ganz ähnliches Denken. Das Ich in der Kraft, die in dem Ich steht, wird so hochgestellt, dass man sich irgendwo fragt, wo ist eigentlich der lebendige Gott und das Evangelium an dem Ganzen? Ich habe ein weiteres Zitat von Leo Bigger. Er redet hier zu Leitern und er will hier klar machen, wie man Dinge schaffen kann. Gott ist bis in die Haarspitzen interessiert an unseren Visionen. Er liebt die Visionen seiner Kinder, die mit ihm unterwegs sind. Und er ist unglaublich neugierig.
Er hat allergrößtes Interesse daran, dass sich die Vision erfüllt.
Wirklich?
Wirklich? Wo lesen wir so etwas? Schließlich ist er der Anfang der Vision. Aber du musst sie ausbrüten, visualisieren, verinnerlichen. Bevor sich dein Traum erfüllen wird, musst du dich selbst sehen, wie du diesen Traum erfüllst. Das liest sich wirklich wie aus einem Selbsthilfebuch, das man in jedem Buchladen findet. Positives Mindset, positive Energie, die du in dir hast, setze Visionen, setze Ziele und dann wirst du es schaffen. Gott ist so interessiert an deinen Zielen. Gott ist richtig neugierig darauf, was du dir ausgedacht hast. Was für ein Gott, was für ein kümmerlicher, lächerlicher Gott ist das? Es ist nicht der Gott der Bibel. Könnt ihr euch vorstellen, dass Paulus in einem Coaching-Seminar für Gemeindeleiter sowas sagt? Niemals. Es ist menschzentriert, es ist ich-zentriert und das Ich steht oben und Gott ist an dem Ich interessiert. Und hier müssen alle Alarmglocken losgehen bei uns, vom Judasbrief her, und wir müssen sagen, Moment, Moment, Moment. Wie kann das sein? Ist es wirklich das, was das Neue Testament lehrt? Sechstens. Wölfe sind sich keiner Schuld bewusst. Und das ist ein Tiefpunkt in dieser, die Verse 12 und 13 sind wirklich ein Tiefpunkt in dem, was Judas schreibt, weil es jetzt ans Herzstück der Gemeinde geht. Er nennt es das Liebesmahl oder das Abendmahl, das Mahl des Herrn. Der, wir könnten vielleicht sagen, intimste Moment der Gemeinde, wo wir davon überzeugt sind, dass wir ein Erinnerungsmahl feiern an das Leiden und Sterben Jesu, aber dass Jesus gegenwärtig ist. Dass wir durch das Brot, das wir essen und durch den Wein, den wir trinken, zum Ausdruck bringen, ich identifiziere mich völlig mit dem Tod, mit dem Leiden und Sterben Jesu. Er ist meine einzige Hoffnung. Ich habe nichts, wofür ich mich rühmen kann, nur er allein. Und ich prüfe mich jetzt im Licht des Evangeliums, ob mein Leben ein Leben der Heiligung, des Strebens nach Ruhm für Gott ist. Das ist ja das Abendmahl. Und was passiert in der Gemeinde? Diese Leute sind Schandflecke bei euren Liebesmahlen. Sie besitzen die Frechheit, überhaupt daran teilzunehmen und mästen sich an euch. Und jetzt folgen vier Bilder, die so traurig sind. Es sind Wolken ohne Wasser, die der Wind vorbeitreibt, Bäume ohne Frucht, kahl, tot und entwurzelt. Es sind wilde Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schändlichkeiten aufschäumen, aus der Bahn geworfene Kometen. Sie werden für immer in der dunkelsten Finsternis bleiben. Anstelle von Selbstprüfung und vom Jubeln über das Evangelium. Das Abendmahl ist ja eine Feier, wo wir unsere Unfähigkeit hochhalten und unseren Glauben, unsere Hoffnung und Freude über das Kreuz zum Ausdruck bringen. Und Judas sagt, sie trauen sich sogar, sie besitzen die Frechheit, daran teilzunehmen. Und dann bringt er vier Punkte über sie, wasserlose Wolken. Wolken sind mächtig und Wolken erwecken Eindruck. Aber wasserlose Wolken sind wie eindrückliche Menschen, schillernde Persönlichkeiten ohne lebendiges Wasser, wie Jesus es sagt, ohne Christus. Eindrückliche Menschen, die wie eine Wolke dastehen und mächtig sind, aber sie sind wasserlos. Sie haben keine Bestimmung. Das lebendige Wasser ist nicht ihnen. Es sind Bäume ohne Frucht. Schaut euch mal, wie er diesen Baum beschreibt. Da kommt es fast aus Judas heraus. Es sind Bäume ohne Frucht, kahl, tot und entwurzelt. Wortwörtlich spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal entstorben, entwurzelt. Also wirklich, klarer kann Judas den Punkt nicht machen, dass er einfach sagt, das sind Bäume ohne Frucht. Alles, was da ist, ist tot, Leere. Da ist nichts. Wilde Meereswogen. Wir könnten sagen, viel Lärm um nichts, nur Schaum. Großes Getöse, nichts dahinter. Schaum, Leere, die übrig bleibt. Kometen oder Sterne.
Irrsterne, in denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Würde ich im sprichwörtlichen Sinne Stars, Sterne, Stars, die einmal erscheinen, ein paar Jahre wirken und dann im Nichts, in der Dunkelheit verschwinden. Gefallen, moralisch unbrauchbar, gegen Gott lebend. Alles, was sie tun, ist, die Gemeinschaft der Heiligen zu beschmutzen. Ihr Lieben, Judas spricht nicht nur von damals, er spricht auch von heute. Und er schreibt diesen Brief an eine Gemeinde zur Selbstprüfung. Ich habe es beim ersten Abend gesagt, stellt es euch vor, wie dieser Brief vorgelesen wird und die Menschen wissen, der spricht nicht über eine andere Gemeinde, der spricht von uns. Stellt es euch vor, hier würde stehen, es schreibt Judas, ein Sklave von Jesus Christus, an die Gemeinde Böbingen. Und dann wird dieser Brief vorgelesen und von Vers zu Vers rutscht man tiefer in den Sitz und denkt sich, wann hört das auf? Das ist ja schrecklich. Und man fragt, wer ist das denn? Ist es er? Ist es er? Bin es ich? Wie die Leute, und das ist eigentlich das, was Judas hier auch bezwecken will, in eine Selbstprüfung kommen und sich fragen, sind diese Merkmale, die er hier nennt, für Wölfe, also für Menschen, die völlig in die Irre gehen, sind sie Bestandteil meines Lebens? Ist das etwas, was in mir ist? Denn im Kern, was er jetzt noch als Siebtes bringt, ist, dass sich die Wölfe in der Regel in Sicherheit wägen. Ihr Lieben, es ist nicht so, dass sich die Wölfe bewusst sind, dass sie Wölfe sind. Versteht ihr, da wacht niemand morgens auf und sagt, ich glaube, ich führe jetzt die Gemeinde richtig hinters Licht. Am Sonntag bin ich mit dem Predigen dran und ich baue mal so eine richtig falsche Lehre mit ein. Das macht ja niemand. Würden wir einen Ravi Zacharias fragen vor seinem Tod, ob er glaubt, ewig gerettet zu sein, würde er mit Sicherheit sagen, ja. Ob er es ist, wir wissen es nicht, aber an der Frucht seines Lebens müssen wir sagen, es ist ja furchtbar. Sie sind sich in der Regel keiner Schuld bewusst, sie wägen sich in Sicherheit. Und das zeigt uns Judas durch das Beispiel aus den Apokryphen, durch Henoch. Auch hier, ähnlich wie schon in Vers 9 und 10, nimmt er hier Bezug auf, wir könnten sagen, die Andachtsliteratur der Juden. Auch hier, ich sehe kein großes Problem damit. Es ist dennoch immerhin die einzige Erwähnung aus den Apokryphen im Neuen Testament. Und hier lesen wir von Henoch, von dem wir auch in Genesis lesen, schon Henoch, der Nachkomme Adams in siebter Generation, hat ihnen diese Strafe angekündigt. Passt auf! Der Herr kommt mit Abertausenden, die alle zu ihm gehören, und wird Gericht halten. Er wird all die Gottlosen von ihrer Auflehnung gegen ihn überführen und sie für ihr bösartiges Treiben und ihr gottloses Reden bestrafen. Henoch steht hier als Glaubensheld. Als Glaubensheld, der für Gott den Allmächtigen gelebt hat in der Urzeit. Und ihm werden Menschen gegenübergestellt, die er damals gewarnt hat, passt auf, Gott wird Gericht halten. Und übrigens, ganz interessant, erwähnt wird hier nicht nur Gott, sondern er wird die Gottlosen richten. Mit wem? Mit Abertausenden, die alle zu ihm gehören. Und das deckt sich mit der Lehre des Neuen Testaments. Aus 1. Thessalonicher 3 und 2. Thessalonicher 1, wo die Heiligen mit die Richter sein werden über diese Welt. Und er warnt im Blick auf das Gericht. Aber in der Regel sind sich die Wölfe dessen nicht bewusst. Sie denken vielleicht sogar, sie lebten für Gott. Sie würden für ihn wirken. Bei manchen ist es jedoch so offensichtlich, dass man wirklich sagen muss, dieser ausufernde Lebensstil, die Art, wie sie sich geben, die Falschheit, die manchen, ich denke hier an Kenneth Copeland, wenn ihr sein Bild anschaut, wirklich, jeder muss sehen, nur von seinem Gesicht, der Mann ist so durch und durch falsch. So durch und durch falsch, wie ich es noch bei kaum einem Menschen gesehen habe. Ich bin niemand, der nach dem Äußeren richtet, aber ich meine auch nicht die Kleider, ich meine das Gesicht, es ist schlicht falsch. Ich glaube, manche wissen es und sie tun es dennoch, aus Gewinnsucht und anderes, aber der Großteil weiß es nicht. Und er ruft zur Selbstprüfung auf und sagt, wo stehst du? Und zur Erinnerung, ihr Lieben, 65 bis 80 nach Christus. Kein halbes Jahrhundert nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Wie sollten wir dann sagen, boah, das ist alles in Ordnung? Die sehen es halt ein bisschen anders mit Jesus. Die haben halt so ein bisschen was von dem Wohlstandsevangelium mit dabei. Ja, die glauben nicht an die Schöpfung oder die Irrtumslosigkeit der Bibel, aber wenn das damals schon so war, wie viel mehr bei uns? Und ich will uns zum Abschluss eine Anwendung mitgeben, die uns ermutigen soll. Und ich bin mir wirklich bewusst, dass das heute eine harte Botschaft ist. Ja, das ist jetzt nicht den Text, den man sich zur Ermutigung morgens aussucht vor einem schweren Tag. Ich lese mal wieder Judas 5 bis 16. Ja, so zur Ermutigung, das ist hart, das ist Gericht, das ist unglaublich direkt und warnend. Aber wir brauchen das. Zur Ermutigung, aber auch zur Ausrichtung 4 Punkte. Und ich habe mich entschieden, von unseren 5 unumstößlichen Wahrheiten, für die wir kämpfen sollen, einmal 4 herauszunehmen und es einfach ins Imperativ, in die Aufforderung zu setzen. Wenn wir an die Bibel denken und wenn wir Judas ernst nehmen, müssen wir sagen, wenn wir nach Vers 3 um die Wahrheit kämpfen sollen, dann will ich mich mit dieser Wahrheit füllen. Dann muss dieses Buch in mir sein. Spurgeon hat über John Bunyan gesagt, wenn man ihn irgendwo piekst, kommt Bibel heraus. Dieser Mann ist so erfüllt mit Gottes Wort gewesen. Und das sollen wir sein. Erfüllt mit Wahrheit. Um das zu verstehen und zu begreifen, um gar nicht erst auf diese Wege zu kommen. Und ihr Lieben, wir alle kommen auf Abwege. Noch nie gab es in der Geschichte der Kirche einen Gläubigen, der niemals einen Schritt vom schmalen Weg weggesetzt hat. Nie. Weil Satan ist da und er zerrt und zieht. Wer es nicht glaubt, der lese John Bunyans Pilgerreise. Da macht er das so eindrücklich klar. Jeder kommt mal auf den Abweg. Und gerade da brauchen wir die Geschwister, die einen wieder herziehen und rufen und aufwecken. Fülle dich mit Wahrheit. Täglich. Fürchte Gott und seine Gebote. Was wir gesehen haben durch die Irrlehrer ist in erster Linie in Vers 4, es sind Gottlose, also Menschen, die Gott nicht fürchten. Lasst uns Gott fürchten. Dass diese Art, über Gott zu denken, zu reden, wie wir es heute in einigen Beispielen gesehen haben, ihr Lieben, das darf uns nicht mal in den Sinn kommen. Es ist der heilige, lebendige Gott. Und wir fürchten ihn, wir lieben ihn, aber wir fürchten ihn. Denn Gott ist Gott. Und ich bin sein Geschöpf. Ich bin kein Gott, kein sonst noch irgendwas, ich bin sein Geschöpf und alles, worin ich mich rühme, ist das, was er mir gibt und die Kraft, die er mir gibt. Fürchte Gott und seine Gebote. Drittens, meditiere täglich über das Evangelium. Ich weiß, es ist ein ungewöhnliches Wort im Deutschen, da denken wir gleich irgendwie an irgendwas Fernöstliches, aber dieser Begriff heißt tief nachsinnen, reflektieren. Lasst uns täglich über das Evangelium nachdenken. Ihr Lieben, wenn wir ans Evangelium glauben, dann glauben wir doch längst, dass nur Schlechtes in uns ist. Deswegen kamen wir zum Kreuz. Da ist kein Platz für Ruhm und Ichsucht, Geldliebe und andere Dinge. Wenn wir täglich über das Evangelium nachsinnen, und darüber werden wir nächste Woche oder in 2 Wochen sprechen, dann erfüllt uns das mit einer tiefen Bodenständigkeit, dass wir Menschen sind und klein sind, aber die Gnade Gottes in Christus so unendlich groß ist. Und der 4. Punkt, stelle dir die Realität von Himmel und Hölle vor Augen. Judas redet wie kaum ein anderer Brief über die Realität des Gerichts. Und das sollten wir uns vor Augen stellen. Nicht als Kinder Gottes in Angst vor dem Gericht. Wir dürfen in fester Heilsgewissheit und Zuversicht stehen. Aber die Realität von Himmel und Hölle, wenn wir das vor Augen haben, was für ein Ansporn. Was für ein Ansporn, die Zeit für den Herrn zu nutzen, für ihn zu leben, die Zeit nicht zu verplempern, uns auf keine moralischen Spielchen einzulassen, sondern wirklich, dass Integrität in unserem Leben ist. Diese 4 Dinge, denke ich, können wir aus dem bisher Gelernten herausnehmen. Und beim Abschluss, beim nächsten Mal, werden wir unglaublich ermutigende Verse lesen. Denn ab Vers 17, da ermutigt Judas. Ich würde sagen, die Verse 24 und 25 in Judas sind mitunter die schönsten Verse die ermutigendsten Verse, die wir haben, die ganz klar zeigen, ja, Wölfe sind's da, aber wer in Christus ist, den bewahrt Christus auch in alle Ewigkeit.